Der Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Mark über sein Rollenspiel Dieseldrachen. Und los geht's. Dann freue ich mich, dich begrüßen zu dürfen, Mark.
Freue mich, da sein zu dürfen.
Ich habe dich angeschrieben wegen einem speziellen Grund, zu dem kommen wir noch. Aber wer dich nicht kennt, wer ist Mark?
Ja, mein Name ist Mark Söker. Ich bin 34 Jahre alt, wohne in München und ich bin der Erfinder von Dieseldrachen.
Und was machst du privat, beruflich?
Also ich sag mal so, abseits vom Rollenspiel, was mittlerweile sehr viel Zeit frisst, beruflich bin ich Training Manager oder Learning Designer. Ich erstelle also Trainings und Schulungen bei einem Automobilhersteller und Hobbys. Wenn ich denn mal Zeit habe, habe ich einen Garten. Ich gehe ganz gerne wandern, womit ich, als ich nach München gezogen bin, gar nichts anfangen konnte. Aber mittlerweile hat es mich auch erwischt, das Wanderfieber. Und ansonsten, wäre schön, wenn ich Zeit hätte für all die kleinen Hobbys, die ich habe. Motorrad steht in der Garage und wird viel zu wenig gefahren. Miniaturen bemalen macht mir sehr viel Spaß, aber ist dann auch immer ein Tag, der dann schnell vorbei ist und ja, es gibt viel zu tun.
Weil du vorher gemeint hattest, du bist, oder habe ich das richtig verstanden, du bist eigentlich dann ein Coach?
Nein, ich möchte in meinem Leben niemals Coach sein, weil ich das so einen diffusen Begriff finde, mit dem ich nichts viel anfangen kann. Wir trainieren Sicherheitsfahrer. Und ich sitze aber nicht im Auto, sondern ich schreibe die Schulung dafür, also die PowerPoint-Präsentationen, das Lernmaterial bereite ich quasi vor und mittlerweile organisiere ich auch ein bisschen mehr, wen wir wann wo trainieren. Also ich sag mal eher in Richtung klassischer Projektmanager.
Wegen dem Wandern gehe ich davon aus, dass du eigentlich eher aus dem nördlichen Bereichen oder Gefilden von Deutschland kommst?
Das ist richtig. Ich komme aus Wilhelmshaven an der Nordsee. Das sind 800 und ein paar zerquetschte Kilometer. Also ich sag mal fast einmal quer durch ganz Deutschland. Das ist so die Ecke Bremen und dann noch eine Stunde weiter an die Küste, Richtung ostfriesische Inseln, Friesland.
Ja, also mit dem Wandern, das habe ich mir gedacht, weil das, wenn man so von Wandern spricht, dann kommt man eher aus dem Flachen und wenn man aus Deutschland kommt, dann aus dem Flachen, dann eher aus dem nördlichen Bereich.
Das ist richtig. Wenn du möchtest, damit du mich noch ein bisschen weniger verstehst, dann kann ich noch mal ein bisschen mehr in das Norddeutsche gehen. Ich spreche allerdings kein Platt, aber ich habe schon gemerkt, wenn ich so ein bisschen meine Stimme fahren lasse, dann haben auch die Österreicher durchaus Probleme.
Ja, das kann ich auf alle Fälle nachvollziehen.
Deswegen musste ich ja jetzt auch das Bayerische mir ein bisschen aneignen, damit die Leute mich hier wirklich auch verstehen.
Ja, das Bayerische ist ja ähnlich dem Österreichischen oder dem Oberösterreichischen. Ja, das ist wirklich so. Also im Endeffekt ist es so, nur zur Information für dich. Wir können oder generell meine Gäste dürfen in dieser Sprache reden, in der sie sich wohlfühlen. Natürlich sollte ich sie verstehen, das ist klar. Also mit Plattdeutsch ist es ein bisschen schwierig. Aber sonst, wenn du sagst, okay, du möchtest ein bisschen ins Bayerische abdriften, kein Problem.
Ich versuche das ja eher zu vermeiden.
Ja, und ich tippe mal, die Liebe hat dich nach München verschlagen.
Schön wär's. Das war leider die Arbeit. Ganz langweilig. Wilhelmshaven ist eine sehr kleine Stadt und auch keine besonders moderne, sage ich mal. Da gibt's leider nicht viel zu tun. Und ich wollte gerne im Medienbereich gehen. Und habe damals gesagt, ich möchte irgendwas mit Medien machen und bin dann zum Bayerischen Rundfunk und habe die Ausbildung als Film- und Videoeditor gemacht.
Interessant. Normalerweise nimmt man solche Wege wegen der Liebe auf sich, ja.
Tja, die musste ich dann erst in München suchen. Das hat dann noch ein bisschen länger gedauert.
Und Motorrad, sagst du, was fährst du da gerade für eine?
Ich fahre eine Triumph Street Twin. Das ist so ein Retro-Motorrad, Naked, schönes Ding.
Ich habe ja mit Motorrädern nichts am Hut, aber eine Triumph ist mein Begriff, ja.
Ich habe es auch rein nach Optik genommen tatsächlich. Ich bin auch kein Motorrad- oder Autonarr, aber ich fahre halt sehr gerne.
Und daneben entwickelst du noch so ein kleines Rollenspiel?
Ja, so nebenbei die letzten 13 Jahre.
Seit wann bist du dann aktiver Spieler oder Spielleiter?
Also was Rollenspiel, klassisches, kommt drauf an. Also Pen and Paper weniger lange als Rollenspiel im Allgemeinen. Ich habe tatsächlich nicht mit Pen and Paper angefangen, sondern mit Chat-Rollenspiel damals. Das müsste dann jetzt schon so 20 Jahre her sein, weil es bei mir in der Stadt eben nichts gab. Das war so auch so in den frühen Tagen des Internets. Da gab es jetzt auch noch nicht so eine Vernetzung wie heute, dass man auch leicht Spieler finden konnte. Die meisten konnten damit auch nichts anfangen. Aber ich habe dann in einem Rollenspiel-Chat angefangen. Das ist letztendlich das, was die Leute heutzutage über Discord oder über Virtual Tabletop machen, nur halt geschrieben statt gesprochen.
Das heißt, das war dann Mitte, Ende der 90er?
Ja, ich würde sagen, so dass ich das kannte, so um 2000 rum, Anfang 2000er. Und dann habe ich mit Chat-Rollenspiel angefangen und bin darüber dann auch auf Ultima Online gekommen, falls dir das was sagt. Das ist nicht mehr so natürlich. Also ab einer bestimmten Altersgruppe dann abwärts, da kennt das kein Mensch mehr. Aber da habe ich dann auf verschiedenen Freecharts, auch Rollenspielservern gespielt. Und so fing eigentlich mein Rollenspielen an. Und erst als ich dann von zu Hause weggezogen bin, hatte ich dann meine erste Gruppe und in München dann wirklich meine erste regelmäßige wöchentliche Rollenspielrunde.
Kommen wir zum eigentlichen Retour. Du sagst, Chat-Rollenspiele, im Endeffekt hast du mehr oder weniger angefangen und jetzt dann online, also eine Vorversion von WoW, wenn man es genau nimmt.
Ja, das ist eine gute Zusammenfassung, glaube ich, ja.
Was war oder wie waren dann die ersten Begegnungen mit dem klassischen Pen and Paper in der Form, wie wir heutzutage kennen? Was war so das Klassische? Hast du angefangen mit D&D, mit DSA, Midgard?
Ich habe mal mit 14, 15 eine DSA 4.0 Einsteigerbox bekommen, in die ich reingeguckt habe und wo ich 1-2 Stunden mit Freunden probiert habe, damit irgendwas zu machen. Das Problem war, keiner wusste, wie das funktioniert und dann ist sie wieder im Schrank gelandet. Also das war sozusagen der erste Versuch, das irgendwie zu emulieren. Das erste Pen and Paper Rollenspiel im weitesten Sinne, würde ich sagen, waren die Bücher von Ian Livingstone, Hexenmeister von Flammendem Berg und wie war das noch? Die Stadt der Diebe. Und da gab es so verschiedene Entscheide-Selbst-Bücher, die aber auch schon so Werte hatten. Ich glaube, da gab es dann 3 Attribute und ein paar Gesundheitspunkte und man konnte Gegenstände sammeln. Und darauf aufbauend, das haben ein Freund und ich sehr sehr gerne miteinander gespielt. Und dann haben wir gesagt, ach, jetzt gehen uns die Bücher aus, jetzt denken wir uns halt selber was aus. Und dann haben wir im Prinzip zu zweit, war einer der Spielleiter und der andere war der Spieler. Und jeder hat so seine Figur dann einfach weitergespielt aus diesem Buch. Aber es gab auch keine Story oder der Spielleiter hat sich auch nicht vorbereitet. Da war das dann so, ja, ich möchte jetzt mal in die Stadt. Und dann haben wir uns überlegt, ja, was könnte da denn so drin sein? Das waren so die ersten Schritte. Und das, was wir eigentlich unter Rollenspiel verstehen, das eins von bekannten Systemen, da war das erste dann erst in, da bin ich nach Fulda gezogen, nach dem Abitur. Und da habe ich Kollegen gehabt, die das die haben Rollenspiel schon länger gespielt und mit denen habe ich dann so One-Shots gespielt, verschiedene kleine Systeme. Auch ganz obskure Sachen irgendwie, was haben wir mal, Exalted haben wir gespielt oder Tyria Steam Fantasy, das war auch ein ganz was Verrücktes. Aber so richtig los ging es dann mit München und in München habe ich dann zwei DSA-Gruppen gefunden und bei einer bin ich dann auch letztendlich geblieben. Und da haben wir DSA 4.1 eigentlich 4-5 Jahre lang gespielt, ja.
Ich gehe mal nicht davon aus, dass ihr die G7-Kampagne dann gespielt habt, oder?
Was haben wir denn? Haben wir die G7? Also ich meine, ich habe viel von der G7-Kampagne gehört. Ich habe bei der anderen Gruppe, bei der ich letztendlich nicht geblieben bin, die waren gerade mittendrin in der G7-Kampagne und da bin ich dann dazugestoßen für so 2-3 Monate, bis ich dann gesagt habe, okay, ich muss mich auf eine Gruppe konzentrieren. Da habe ich mal so ein bisschen die Belagerung von Jol Gurmak oder wie das hieß, die habe ich, glaube ich, mitgemacht. Da bin ich eingestiegen und dann war ich auch ganz schnell wieder draußen. Da war mein erster Rollenspielcharakter, mein erster DSA-Charakter war, ich wollte ihn Fritz nennen, sie wollten es mir nicht erlauben, dass ich ihn Fritz nenne, ein zwergischer ein zwergischer Belagerungsmaschinenbauer, also absolut nutzlos, bis auf in der Schlacht von Jol Gurmak lustigerweise, aber ja, das war ganz interessant und dann war ich so ein bisschen immer am Rumspringen, was Charaktere angeht, bis ich dann irgendwann mal was gefunden habe, wo ich bleiben konnte. Ja, und dann haben wir eigentlich die ganzen ersten 8 Jahre, die ich in München war, habe ich DSA gespielt und ab und zu mal so Shadowrun so ein bisschen. Und das war eigentlich das meiste, was ich gespielt habe. Und da war ich dann aber auch damals schon eigentlich mittendrin, an Dieseldrachen ein bisschen zu arbeiten, weil das letztendlich schon viel früher angefangen hatte mit eben diesem Kumpel, mit dem ich da diese Erweiterung von Ian Livingston gespielt habe. Und da wollte ich schon immer was draus machen. Und durch die Rollenspielerfahrung, die ich dann in München gesammelt habe, hatte ich dann zum ersten Mal den Eindruck, ah, okay, so soll das eigentlich funktionieren. Und dann konnte ich erst richtig loslegen. Also die ersten 3 Jahre war das eher so ein bisschen ausprobieren und Welt beschreiben. Aber irgendwann wurden mir dann auch die Rollenspielregeln geläufiger. Und dann wusste ich auch, was ich da verbessern, verändern, anpassen möchte auf meinen Geschmack, was ein Rollenspiel sein soll für mich.
Weil du gemeint hast, bei DSA bist du vom Charakter zu Charakter rumgesprungen. Was ist dann, oder welche Charakterklasse oder welche Profession, bei DSA ist ja Profession, in Kombination mit dem Volk, hat dir dann am besten zugesagt?
Ich war immer so ein, wie soll ich, ich weiß nicht, ob ich eine bestimmte Profession oder so hatte. Ich mochte Außenseiter ganz gerne. Und da war es eigentlich auch egal, woher die kamen. Hauptsache, die waren irgendwie ein bisschen verschroben, aber irgendwie im Herzen dann ganz vernünftig. Und da war mein absoluter Favorit ist mein Andergaster Ritter gewesen, Steinrich von der Eiche, genannt Ritter Schnaps. Und der war eigentlich ein Holzfäller, den sie zum Ritter geschlagen haben und dementsprechend absolut unflätig, ungehobelt, chauvinistisch, dumm, aber irgendwie, weil er es halt nicht besser wusste. Und der war lustig zu spielen. Und ich hatte auch andere Charaktere. Einer meiner absoluten Lieblinge war Puglio, ein Hexer, der auf dem Friedhof gearbeitet hat und statt einem Besen einen Spaten hatte. Auch der war bucklig und hässlich und ein bisschen merkwürdig und so ein bisschen morbide in seiner Art. So ein bisschen wie Grima Schlangenzunge. Aber eigentlich ein ganz netter, nur halt total der Freak. Und sowas macht mir immer Spaß, da die anderen Spieler draufzustoßen. Okay, jetzt geh mal mit diesem Sonderling um. Weil mir das viel mehr Spaß macht als, okay, ich bin jetzt der adlige so und so und du musst jetzt nach der und der Etikette mit mir verfahren. Und ich mochte das immer ganz gerne, die Leute so in so eine außergewöhnliche Situation zu bringen.
Und bei Shadowrun genau das vom Charaktertyp her das gleiche oder ähnliches System?
Ja, Shadowrun habe ich so eine Hassliebe mit. Ich liebe die Welt und ich hasse das System, weil es so dazu einlädt oder fast schon voraussetzt zu min-maxen. Und ich fand das schon bei DSA immer ein bisschen schwierig, aber da geht es noch. Bei Shadowrun habe ich das Gefühl gehabt, das System zwingt mich eigentlich, eine bestimmte Art von Charakter zu spielen, wenn ich im Spiel irgendwas erreichen möchte. Und dann ist es relativ schnell bei mir so gewesen, dass ich mit Magie und so Illusionsmagiern eigentlich immer am meisten anfangen konnte, weil das so das war, was man am freiesten gestalten konnte, wo man noch am kreativsten sein durfte, auch wenn man die Regeln befolgt.
War das die Version 3 oder 4 oder 5?
Das war Shadowrun 5. Ich meine, ich habe 4 einmal gespielt, schon mal angetestet vor langer Zeit, aber 5 haben wir dann letztendlich gespielt.
Also ich kann mich noch an 1 und an 2 erinnern. 1 war sehr tödlich, 2 war tödlich. Und ja. Ohne Min-Maxen und pro Auftrag 2/3 der Zeit sich nur den Kopf zu zerbrechen, wie man es macht. Und es geht dann eh nicht durch. Das ist klassisch Shadowrun, ja.
Ja. Ja, und das war, glaube ich, das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Bei DSA 4 war es auch noch sehr stark, dass wenn du dir einen Charakter erstellt hast und den hast du nicht mit breit gefächerte Bildung erstellt, das war so ein Vorteil, bei dem du 2 Professionen am Anfang wählen durftest, woraufhin du von beiden Professionen die Boni erhalten hast, ja. Und damit hattest du im Prinzip den Charakter auf einen Schlag doppelt so gut wie einen Standardcharakter. Selbst wenn du dir einen stinknormalen Krieger machen wolltest, nimmst du dir einen Krieger mit breit gefächerter Bildung, Schläger oder Waldläufer oder was auch immer und hast dann alle Vorteile von dem einen und noch die Vorteile von dem anderen. Und es war halt so, es machte keinen Sinn, das nicht zu wählen. Und es hat mich geärgert und das ist hängen geblieben. Und das wollte ich zum Beispiel bei Dieseldrachen unbedingt vermeiden, dass es optimierte Builds gibt oder so, sondern es soll halt einfach, das System soll die Charakteridee unterstützen und nicht vorgeben, was man zu spielen hat.
Und aus diesen Erfahrungen raus war dann die erste Idee oder die ersten Ansätze für Dieselpunk?
Genau, eigentlich, um genau zu sein, fing das Ganze als Steampunk an, weil ich Steampunk immer sehr gerne mochte. Und irgendwie hatte ich mir damals in den Kopf gesetzt, ich wollte gerne eine Steampunk-Welt machen. Und das, ich sag mal, die ersten Ideen von Dieseldrachen waren sogar noch ganz früh, als ich noch überlegt habe, ich möchte unbedingt mal einen Roman schreiben. Da habe ich viele Ideen von mitgenommen. Und da war das auch noch gar nicht so eine Fantasy-Welt eigentlich. Das fing erst so als irgendwas mit Steampunk. Das gibt's mir zu wenig. Das war halt so in den Anfang 2000er kannte man das schon, aber so richtig irgendwie, ja, da gibt's ja mittlerweile schon einige Spiele oder Serien oder so, die das zum Element haben, zumindest visuell. Aber so richtig gab's da nichts und das wollte ich gerne haben. Und je länger ich das aber ausgetüftelt habe, desto mehr habe ich dann gemerkt, da gibt's ja dann gerade im Rollenspielbereich schon so einiges. Und irgendwie so eine alternative Realwelt mit Steampunk-Elementen, das gab's auf jeden Fall schon mal. Wie mache ich das denn, dass das ein bisschen sich mehr davon abhebt? Und dann wurde mir eigentlich irgendwann klar, warum eigentlich Steampunk? Alle Abenteuerideen, die du schreibst oder hast, sind alle irgendwie eher in Richtung so Abenteuerfilme, so Indiana Jones in die Richtung. Und das ist doch eigentlich eher 20er, 30er als so 1890. Ja, und dann wurde es irgendwann eher Dieselpunk. Und dann wurde Magie auch irgendwie mehr und mehr und dann wurde es irgendwann eine Fantasy-Welt und dann ist es das, was ich jetzt Diesel Fantasy nenne.
Warum gerade ist Diesel Fantasy? Weil der Fantasy-Aspekt intensiver oder mehr im Vordergrund getreten ist, ist so der Steampunk-Aspekt?
Genau, und auch als der Dieselpunk-Aspekt. Dieselpunk für mich, das ist ja auch nicht ganz klar definiert, aber Dieselpunk für mich ist schwere Maschinen und große Panzer, fette, gigantische Luftschiffe und dergleichen. Das gibt es zwar alles bei Dieseldrachen, aber es ist jetzt nicht so, dass jeder Toaster irgendwie mit Uhrwerk oder mit Motor betrieben wird, wie das in manchen Steampunk- oder Dieselpunk-Versionen läuft, oder statt Automobile gibt es dann Zahnradautomobil, Schwebedings, wie auch immer. Das kann man bei Dieseldrachen einbauen, wenn man möchte. Aber auf den ersten Blick ist das einfach eine Welt, die in einer Fantasy-Welt in den 20er, 30er Jahren spielt. Und 20er, 30er sind für mich Diesel und nicht Steam. Und also Benzinmotor und Dieselmotor statt Dampfkraft oder Zahnräder. Und eben dann nicht Punk. Es geht nicht um die Ästhetik oder darum, nochmal auf 130% zu drehen und total die abgedrehten Konstrukte zu haben, sondern nee, wir haben ganz normale Autos. Da gibt's auch nichts Besonderes dran. Das sind die gleichen Autos, die in unserer Welt in den 20er, 30er Jahren gefahren wurden. Aber da sitzt halt dann ein Ork-Chauffeur drin.
Du sagst 1930er, also 20er, 30er parallel zur klassischen Herde, die wir jetzt haben.
20er, 30er parallel zu unserer Technologie. Aber letztendlich, die Welt ist eine komplett eigene, eine Fantasy-Welt. Und es gibt schon auch Bereiche, wo das ein bisschen, wo das nicht ganz genau gehandhabt wird. Also wenn man jetzt sagt, man möchte einen Raketenwissenschaftler haben, den es vielleicht erst in den 40er Jahren gab oder so, oder man möchte noch einen Wildwest-Helden haben, den es vielleicht 1900 das letzte Mal gab, oder einen Sherlock Holmes-Verschnitt, dann soll man die auch einbauen dürfen. Also es soll nicht pseudohistorisch sein. Es ist immer noch Fantasy und mit Augenzwinkern und nimmt sich selber auch nicht so ernst.
Also nicht so die, ich sag's deswegen ein bisschen provokanter, ich kann mich noch erinnern, es war so Anfang der 90er, 2000er, so eine Phase, wo es alle möglichen, also die Erde als Vorbild genommen worden ist, und dann hat man halt Aliens dazu gesetzt oder halt Fantasy-Figuren wie Orks, Drachen, keine Ahnung was, und hat es dann im Prinzip als Abklatsch der klassischen Erde verwendet in Film und Fernsehen, deswegen. Das heißt, du differierst dich da schon wirklich sehr stark von dem, was wirklich klassischerweise die Erde ausmacht.
Es ist, ich glaube, da gibt's Leute, die können mir das mit Recht vorwerfen, dass es zu ähnlich zur Erde ist. Es gibt Leute, die sagen mir, es ist mir nicht nah genug dran. Habe ich beides schon gehört. Ich habe Leute gehört, die gesagt haben, das hätte ich lieber auf einer Parallelerde gespielt. Das würde mir leichter fallen. Und ich hatte Leute, die gesagt haben, nee, das ist ja irgendwie total die Kopie. Für mich ist es eine teilweise, parodistisch ist vielleicht ein bisschen hart, aber mit Augenzwinkern eine Anlehnung an die Erde. Also es gibt auch Nationen wie das Commonwealth oder die Freien Staaten von Novia. Es gibt den Neuen Westen statt den Wilden Westen. Es gibt auf dem Kontinent Novia gibt es die Sowjetunion statt der Sowjetunion. Und das soll schon alles mit einem Augenzwinkern sein, um eben zu zeigen, hey Leute, es ist kein Spiel zum auswendig Lernen der Welt. Ihr müsst aber auch genauso wenig darauf achten, dass alle parallelirdischen Sachen irgendwie zusammenpassen. Wenn ich jetzt ein Spiel spiele, was auf der Erde spielt, mit dem Unterschied, dass in einem bestimmten Jahrzehnt Magie in die Welt gekommen ist oder irgendwas sich verändert hat, dann muss ich ja trotzdem immer historisch akkurat bleiben. Dann kann ich nicht sagen, oh, da sollte jetzt aber eine Pyramide stehen. Die Ägypter waren da aber jetzt nie, sondern da muss ich jetzt Azteken hinstellen oder so. Und da muss ich mich erstmal historisch damit auseinandersetzen. Und das war mir alles immer viel zu viel Arbeit. Und deswegen habe ich jetzt eine Welt gemacht, die so nah dran ist, dass man sagen kann, ja, da sind jetzt sozusagen Pharaonengräber, Pyramiden, aber es ist völlig wurscht, ob da historisch gesehen jemals die Pharaonen gewesen sind. Wir brauchen das jetzt für unser Spiel. Wir wollen da Spaß mit haben und los geht's.
Also es war nicht so wie bei Shadowrun, es war Tag X und plötzlich war die Fantasy-Welt da, sondern es ist wirklich anders gewachsen und das war's.
Genau. Ich nenne Dieseldrachen ganz gerne liebevoll Shadowrun in den 30er Jahren, weil das war durchaus eine große Inspiration. Es gibt eben nämlich auch die gleichen Völker wie bei Shadowrun, also Orks, Elfen, Zwerge, Menschen, Halblinge, Trolle und Goblinge heißen die bei mir. Und die anderen Subkulturen und Völker, die gibt es letztendlich kann es letztendlich auch geben, da lege ich mich aber gar nicht so genau fest. Das soll jeder Spielleiter für sich entscheiden, ob er da einen Minotaurus rumhüpfen haben möchte oder nicht. Aber das, ich liebe die Welt von Shadowrun. Ich finde es eine ganz tolle Welt, in der ich auch immer gerne spiele. Und ich mag eben, mochte immer diese Abenteuerfilme, in denen so Indiana Jones, die Mumie, also so die ganz klassischen Abenteuerfilme, ob das jetzt hier Reise in 80 Tagen um die Welt ist, mochte ich sehr gerne, Reise zum Mittelpunkt der Erde. Und diese ganze Abenteueridee dann noch ein bisschen aufzubauschen und zu sagen, okay, das ist jetzt nicht nur was Mystisches oder vielleicht Magisches, sondern nee, hier gibt es Magie und hier gibt es Zauberer und hier gibt es Artefakte und Drachen. Das ist einerseits, finde ich, macht mir der Gedanke auch nach 13 Jahren immer noch Spaß, ästhetisch sich vorzustellen, da ist jetzt ein Phileas Fogg, aber der ist halt ein Phileas Fork und ist ein Ork. Das finde ich immer noch amüsant, das wird auch nie langweilig. Und gleichzeitig eröffnet es halt einfach sehr viele Welten, die oder sehr viele Spielsituationen, die weder das Fantasy-Spiel hat, weil ihm diese modernen Elemente fehlen, noch das parallelirdische System hat, weil es sehr von der Realität und den Voraussetzungen eingeschränkt ist, noch das Historische hat, weil dem dann wieder die Fantasy-Elemente fehlen. Und das macht einfach für mich den Reiz aus an dieser Kombination.
Fangen wir von Anfang an an. Du würdest jetzt oder irgendwer würde jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt eine Runde spielen. Und irgendwer macht die Spielleitung. Welche Charaktere, Rassen, Klassen, Professionen, wie funktioniert das bei Dieseldrachen? Nach was hast du orientiert?
Also, Dieseldrachen beschreibe ich immer als Indiana Jones mit Orks. Das ist eine Welt in den 20er, 30er Jahren mit drei großen Kontinenten, Europa, Novia und Sukata. Das kann man sich dann vorstellen als Europa mit den gleichen Regionen, die man auch von dort kennt, Amerika und der dritte Kontinent ist der Rest der Welt, also Afrika, Asien und was es noch so gibt. Und diese Welt ist das Ergebnis, was passiert, wenn eine klassische Fantasy-Welt irgendwann technologisch in die 20er, 30er Jahre kommt. Also man nehme sich die Welt von World of Warcraft oder von Herr der Ringe und kennt die Klassiker mit die guten Menschen, Zwerge, Elfen gegen die bösen Orks und Trolle und Goblinge. Mit dem Unterschied, dass wir jetzt mittlerweile an einem Punkt sind, wo es nicht mehr das Elfenreich oder das Menschenreich oder das Orkreich gibt, sondern es gibt Nationen. Und die sind offensichtlich an unseren angelehnt. Da gibt es das Commonwealth, es gibt die Freien Staaten von Novia, es gibt das Eiserne Reich als Parallele zu Nazi-Deutschland, es gibt das Imperium von Europa, eine Art Weimarer Republik oder Preußen. Und es gibt die Möglichkeit, eben einen Ork oder Elfen auch aus dem Commonwealth zu spielen, genauso wie einen Troll aus den Freien Staaten. Also man ist dann nicht festgelegt auf eine Kombination, die möglich ist oder die unmöglich ist. Ich möchte, dass jeder sich die Figur ausdenkt, die er möchte und da auch gerne was Verrücktes mit anstellt. Und da kann man sich dann sein Volk und seine Nation auswählen. Aber es gibt keine Klassen oder Professionen. Es gibt Attributsboni durch das Volk, aber es gibt kein Konzept, was man sich dadurch verbaut. Also man kann jetzt nicht keinen Krieger mehr spielen, weil man einen Halbling spielt oder irgendwie sowas oder keinen Kämpfer mehr. Und das war mir wichtig, weil ich möchte mich selber auch nicht einschränken, wenn es um die um neue Figuren geht. Und da wollte ich dann das Spiel relativ übersichtlich halten. Ich mochte aber auch oder ich wollte auch kein super einfaches Spiel. Ich wollte schon das Gefühl haben, man kann den Charakter ein bisschen entwickeln. Also man startet mit verschiedenen Attributen und Fähigkeiten, die in Würfelstufen angegeben sind. Vierseitig, sechsseitig, achtseitig, zehnseitig und zwölfseitig. Und die Höhe, je höher, desto besser. Und jedem Attribut sind 3 Fähigkeiten zugeordnet. Also die Attribute sind, jetzt, wenn ich es noch auswendig weiß, Athletik, Geschick, Reaktion, Charisma, Verstand, Magie und Intuition, falls ich das gesagt habe. Die haben dann verschiedene Fähigkeiten. Und wenn ich einen Fähigkeitenwurf machen muss, dann würfle ich immer den Attributswürfel, die Fähigkeit, und der dritte Würfel wird je nach meiner kreativen Herangehensweise dann verändert. Das ist der Moduswürfel und der ändert sich. Zum Beispiel, wenn ich eine Tür aufbrechen will und nur die Finger benutze, bekomme ich den niedrigsten Würfel. Wenn ich einen Dolch benutze, vielleicht, dann bekomme ich einen vom Spielleiter einen höheren Würfel. Wenn ich eine Brechstange dabei habe, dann bekomme ich den fast höchsten Würfel. Und wenn ich sage, ich setze die Brechstange am Scharnier an und nutze noch die Hebelwirkung, dann kriege ich den höchsten Würfel. Und dieses System, dass man eben 2 Würfel von 3 festgelegt hat durch seinen Charakter und einer ist kreativ, das zieht sich durchs ganze Spiel, egal ob Kampf oder Magie oder Fähigkeiten. Und am Ende muss man diese 3 Würfel dann nur zusammenzählen und dann einen bestimmten Schwellenwert überwürfeln. 10 ist leicht, 13, 14 mittel, 16, 17, da wird es dann schon schwerer.
Das heißt, die Schwellenwerte sind eigentlich dann fix zugewiesen?
Ja, auch die sagt der Spielleiter natürlich an. Beispielsweise in dem Beispiel mit der Tür, wenn es eine morsche Tür ist, dann ist es vielleicht eine 10. Also recht leicht. Wenn es eine Stahltür ist, dann ist es eine 20. Das heißt, man kann natürlich, könnte der Spieler sagen, ich gehe jetzt ans Fenster statt an die Tür. Und dann sagt der Spielleiter, ja, ist keine Panzertür, sondern ist ein normales Fenster. Und dann kann man sozusagen damit den Schwellenwert variieren. Oder man wechselt halt die Herangehensweise und damit kann man den Wurf reagieren. Also es gibt 2 Seiten, von denen sowohl Spielleiter als auch Spieler durch Kreativität versuchen können, ihre Situation zu verbessern. Und das war mir wichtig, weil ich eben nicht mochte, dass man einen, keine Ahnung, starken Charakter erstellt und der ist jetzt immer stark in jeder Situation. Und immer wenn es jetzt um eine Tür aufbrechen geht, muss halt der starke Charakter würfeln. So, und immer wenn der charismatische Charakter drankommt, muss der reden. Und dann hat jeder so eine Rolle und langweilt sich im Rest der Zeit zu Tode. Und ich wollte halt die Möglichkeit geben, hey, wenn du einen starken Charakter spielst, und der ist eigentlich dumm und du hast das Gefühl, du müsstest ihn jetzt dümmer spielen, als du eigentlich sein willst. Du darfst trotzdem eine Idee haben und bekommst dafür einen höheren Würfel. Und auch wenn du zum Beispiel mit deinem dummen Charakter auf Verstand würfelst oder auf Wissen würfelst, ist es völlig in Ordnung, wenn du eine coole Idee hast, weil 2 von 3 Würfeln werden ja dann schon schlechter sein. Und du musst dich aber nicht verstellen als Spieler und deine gute Idee jetzt weglassen, weil dein Charakter das ja eigentlich gar nicht wissen könnte, sondern das gleicht sich dann auch wiederum aus. Das heißt, jeder kann, wenn er eine kreative Idee hat, noch eine Chance haben, auch als dummer Charakter was Schlaues zu machen oder als schwacher Charakter eine Tür aufzustemmen, wenn er oder sie eine Idee hat, wie mache ich das jetzt, wie gehe ich daran? Und diese Kreativität so einzubauen, das war eine Idee, die ich hatte, die ich ausprobiert habe und wo ich jetzt total von überzeugt bin und mich schon langweile, wenn ich andere Rollenspiele spiele, bei denen das nicht mehr möglich ist.
Ich verstehe den Ansatz sehr gut. Also ich kenne das in nicht ganz dieser Form eben von Savage Worlds auch mit den Attributswürfeln. Du sagtest, der maximale Attributswürfel ist bei dir ein W10. Aber das ist richtig in Erinnerung.
W12 sogar, ja.
Das heißt, der W20 findet in keinster Weise eine Verwendung.
Genau, den wollte ich weglassen, weil, also was heißt wollte ich? Ich habe damit rumprobiert, aber letztendlich habe ich gesagt, der versaut mir die Statistik ein bisschen, weil der einfach zu weit über dem W12 liegt. Den gibt's nicht bei Dieseldrachen.
Ich kann mich noch erinnern, bei einer alten oder älteren Version, also nicht der jetzigen aktuellen Version von Savage Worlds, meine ich mich zu erinnern, dass es sowas wie 12 plus 1 plus 2 plus 3 oder plus 4 gegeben hat. Hast du sowas auch bedacht? Also für besonders robuste Kerle zum Beispiel, wenn man die verkörpern möchte, dass der von Haus aus immer ein +3 oder +4 dazu bekommt?
Das gibt's nicht, weil ich erfahrungsgemäß oder weil ich finde, dass Charaktere ab einer bestimmten Stärke auch langweilig werden. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin immer neidisch gewesen auf die Leute, die zum Beispiel die G7-Kampagne gespielt haben oder die Filiasson-Kampagne ganz durchgespielt haben, weil keine von meinen Runden hat es so lange durchgehalten, über Jahre dasselbe Spiel zu spielen, ohne dass irgendjemandem langweilig wurde. Und deswegen habe ich bei Dieseldrachen gesagt, ich glaube, es ist mir nicht wichtig, einen Charakter so stark machen zu können, dass da noch mehr Stufen nötig sind, weil das reicht locker für ein halbes Jahr oder ein Jahr spielen. Und da gibt's noch ein paar andere Möglichkeiten wie Sonderfertigkeiten oder Kampftechniken nennt sich das, mit denen man noch ein bisschen was individualisieren kann, wenn man möchte. Und da geht's aber nicht darum, dass irgendwann ein Charakter in der einen Sache einfach der allerbeste ist, sondern ich wollte das ein bisschen auf einem niedrigeren oder ich sag mal mittleren Potenzlevel, sag ich mal, halten, dass die Abenteurer eben keine Superhelden oder Übermenschen oder sowas werden, sondern es sind immer noch Abenteurer, die können vielleicht eine Sache gut, aber der Würfel und der Zufall und die Kreativität entscheidet eigentlich mehr als die Werte.
Das heißt, im Endeffekt sollte sich eigentlich jeder sofort zurechtfinden, der weiß, wie die Erde getickt hat um den 1920er bis 40er Jahren in etwa.
Ja, es war mir wichtig, dass die Leute kein großes Wissen haben müssen. Die Länder sind absichtlich oder die Nationen sind absichtlich Klischees. Das heißt, im Commonwealth, da regnet's viel. Da läuft Agatha Christie und Sherlock Holmes rum. Da gibt's noch ein Geisterschloss mit dem Hund von Baskerville und dann gibt's viel Regen und die trinken sehr viel Tee. So. Und das ist die oberflächliche Karikatur von Großbritannien, die ich da auch einbauen möchte. Genauso sind natürlich im Imperium von Europa, was der Weimarer Republik oder auch Österreich zum Beispiel entspricht. Da sind die Leute natürlich piekfein, haben alle komische Schnäuzer, sind alle sehr pünktlich und verstehen keinen Spaß. So, also es ist absichtlich überzogen, weil dieses Spiel soll so funktionieren, ich blätter das Buch einmal durch, ich sehe sogar über den Kapiteln, steht sogar unten drunter, unter hier Commonwealth Albion, da steht dann unten drunter, das ist angelehnt an das Königreich Großbritannien oder das Königreich Rajadan ist kolonial Indien beispielsweise. Also es steht wirklich im Buch auch drunter, was die Anlehnung ist, weil die Leute sollen nicht 100 Seiten lesen müssen, die Leute sollen das aufmachen, sollen gucken, ach cool, ja lustig, ich wollte schon immer mal so ein Troll Mahatma Gandhi spielen, völlig banal und der nächste sagt, ach ich mache jetzt einen Buffalo Bill Wildwesthelden, aber als Ork und dann sollen die Leute loslegen können. Das ist ein Spiel, da geht's nicht darum, die Welt zu simulieren, da geht's darum, für zwischendurch mal zu sagen, ach komm, jetzt spielen wir mal was Lustiges, was sich nicht so ernst nimmt und wo wir einfach ein bisschen Quatsch machen können.
Also Spaß im Vordergrund.
Ja, auf jeden Fall.
Also im Endeffekt ist es so, dass das Regelwerk geschrieben ist, alleine oder zu zweit oder was, waren da mehr beteiligt?
Ich habe das Regelwerk die letzten 13 Jahre alleine geschrieben, was nicht heißt, dass da nicht mir 100 Leute bei geholfen hätten. Ich habe mir ganz viele Tipps geholt. Ich habe einen Kumpel, der war bei der Bundeswehr, der musste mir dann erstmal erklären, wie funktioniert das eigentlich mit Waffen und wie benutzt man die und was würde das im Spiel bedeuten. Ich habe einen Freund, der Der ist Linguist und hat alle Sachen Korrektur gelesen, einfach so für umsonst. Also hat ein komplettes Lektorat gemacht von allem, was ich geschrieben habe, mehrmals, also erste Version und zweite Version, die jetzt draußen ist. Meine Freundin hat ist nochmal übers Layout gegangen. Also mir haben sehr viele Leute geholfen. Allerdings bei der Umsetzung und bei dem Ausdenken von der Welt und was letztendlich dann reinkommt und die Texte schreiben, das habe ich alles über die Jahre selber gemacht. Deswegen hat es auch so lange gedauert.
Wie viele Seiten sind wir jetzt in der aktuellen Fassung?
In der aktuellen Fassung sind wir bei, also da war es so, dass ich damals alles, Weltenbeschreibung und Regeln in einen Band geschrieben habe und das waren dann so an die 500 Seiten in der ersten Version und das lässt sich aber nicht drucken, das bieten die Bedruckereien nicht an und deswegen musste ich das aufsplitten auf ein Regelbuch und ein Settingband, also das Regelwerk und der Weltenband. Und das Regelwerk sind 220 Seiten und der Weltenband 160 Seiten, wenn ich mich nicht irre. Und dann gibt's noch drei Abenteuer, die auch zweimal 40 und einmal 80 Seiten haben. Pi mal Daumen.
Du hast ja vorher erwähnt gehabt, mit der DSA 4.0 Einsteigerbox hattest du Probleme, den Inhalt zu begreifen, oder du und dein damaliger bester Freund, die Inhalte zu begreifen und auch umzusetzen, also sprich das Spiel zu spielen, wie es gedacht war. Mhm. Ist es aus deiner Sicht jetzt für einen Anfänger, also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, 2, 3, 4 Leute, die unbedingt mal Rollen spielen wollen und ich drücke das denen in die Hand, können sie dann damit loslegen oder fehlt da was oder würden sie eine Hand brauchen, die sie unterstützt?
Ich würde sagen, sie könnten sich zurechtfinden. Sie werden sich hoffentlich, was ich so gehört habe, zurechtfinden, wenn jemand das grundlegende Prinzip von Rollenspiel kennt und das schon mal gemacht hat. Wenn man jetzt kompletter Einsteiger ist und noch nie ein Rollenspiel in der Hand hatte, das ist genau das, woran ich jetzt gerade arbeite. Ich entwickle gerade die Schnellstarterbox, die ich rausbringen möchte, und zwar gezielt für Leute, die noch nie irgendwas mit Rollenspiel zu tun hatten. Weil ich finde, dass meine Erfahrung hat gezeigt, am Ende kauft sich sowieso der Spielleiter irgendwie das neue Regelwerk, um mal reinzuschauen. Und der oder die kriegen das immer ganz gut hin, auch wenn es neue Regeln und eine neue Welt ist, weil das Prinzip ihnen schon vertraut ist, wie man Rollenspiel spielen muss. Ob ich da jetzt den 20-seitigen Würfel oder 20-6-seitige Würfel würfel, das ist letztendlich wurscht. Da muss man sich dann einfach immer mal wieder reinlesen. Aber das hindert einen nicht am Ausprobieren. Ich glaube oder ich weiß, dass die Probespieler, die ich hatte, innerhalb der ersten Stunde die Regeln so begriffen haben, dass sie nicht mehr an die Hand genommen werden mussten, um grundsätzliche Fähigkeiten, Würfe oder auch Kampf oder Magie auszuführen. Also es ist so simpel, dass ein Anfänger nicht überfordert ist mit den Optionen, die er oder sie hat. Aber so als kompletter Rollenspiel-Neuling ohne einen Spielleiter, der das auch schon mal gemacht hat, dafür möchte ich jetzt eben den Schnellstarter entwickeln, der hoffentlich dann irgendwie im nächsten halben Jahr mal erscheint, wenn ich das zeitlich hinkriege.
Ich finde das sehr gut. Ich habe es in der Vergangenheit erlebt, dass es oft übersehen wurde oder der Schwerpunkt nicht darauf gelegt wurde, dass man eine Schnupperbox oder zumindest ein Material in der Form irgendwie zur Verfügung stellen kann. Schnellstarter, hast du gesagt, gibt es?
So ein Schnupper. So ein Schnupperbuch gab es mal in der ersten Edition. Das habe ich jetzt offline genommen, weil ich eben nicht möchte, dass die Leute dann in die erste Edition reinschauen und schnuppern und dann am Ende die zweite kaufen und total irritiert sind. Deswegen gibt es das jetzt aktuell nicht mehr. Aber deswegen möchte ich auch innerhalb der nächsten Wochen und Monate jetzt relativ schnell die Schnellstartbox rausbringen und die wird es natürlich dann auch digital geben.
Wenn ich mich richtig erinnere, war ja die Situation die, dass das System ja schon etwas länger auf dem Markt ist. Also länger im Sinne von länger als 4, 5 Jahre, oder?
Genau, also Dieseldrachen habe ich 2018 2010, glaube ich, rausgebracht. Als PDF in der ersten Edition.
Und in der ersten Edition hast du dann noch Anschluss bei Ulysses damit gefunden oder war das schon zur zweiten Edition?
Genau, das war so, dass ich die PDF rausgebracht habe und verkauft habe und das halbwegs gut lief und ich dann auch Abenteuer geschrieben hatte, aber ich nie eine Druckversion hatte, weil Drucken eben bedeutet hätte, 500 Stück oder 1000 Stück zu drucken, die dann eventuell bei mir im Keller liegen und dann habe ich viel Geld ausgegeben und keiner kauft's. Also ich habe mich nicht rangetraut. Ich wusste auch nicht, wie das funktioniert, welche Druckerei ich fragen kann. Und dann habe ich gesagt, naja gut, eigentlich ist mir nur wichtig, dass ich irgendwie Abenteuer schreiben kann. Wäre doch cool, wenn den Rest jemand anders macht. Und habe gesagt, ja komm, dann probierst du es einfach mal, weil das Feedback war gut. Die Leute fanden Dieseldrachen schön, hat ihnen Spaß gemacht und ich habe gesagt, ja komm, dann schicke ich's mal. Und dann habe ich's an Pegasus Spiele und an Ulysses geschickt. Pegasus hatte kein Interesse und Ulysses kam dann überraschenderweise zurück. Ach ja, das klingt ganz interessant, lass uns doch mal reden. Und dann habe ich mit Ulysses gesprochen, bin dann auch irgendwann in der ersten Filterrunde irgendwann durchgekommen und durfte dann auch mit Markus Plötz, dem Geschäftsführer, reden. Und der hatte gesagt, ja, das hat irgendwas, das gefällt uns, das erinnert mich an Hexen damals, was ja auch von extern rangetragen wurde. Wir würden das gerne machen. Und dann habe ich die Rechte an Dieseldrachen komplett an Ulysses verkauft. Also nicht nur lizenziert, sondern alles abgegeben. Und dann war der Plan, die zweite Edition abzuändern, auf den Stil von Ulysses anzupassen und dann als Print rauszubringen. Und dann kam aber, das war kurz nach Corona, da kam aber dann nochmal mit der Wirtschaftslage natürlich noch einige Verschärfungen, Heizkosten und Energiekosten und Druckkosten, alles ging nach oben, Inflation. Und Ulysses musste letztendlich 20% der Belegschaft entlassen. So, das war ein Jahr, nachdem ich das verkauft hatte. Und dadurch waren natürlich nicht mehr so viele Leute da. Und sie mussten dann, was ich auch absolut nachvollziehen kann, hatte Max Plötz gesagt, ja, wir konzentrieren uns natürlich jetzt erstmal auf die Sachen, die wir haben, die gerade auch Geld reinbringen und nicht die, wo wir jetzt ein Jahr lang Geld reinstecken müssen, um die zu entwickeln. Und dann kommt da vielleicht ein guter Kickstarter bei raus oder so. Finde ich eine sinnvolle Geschäftsentscheidung, habe ich auch nachvollziehen können. Aber das bedeutete, dass dann Dieseldrachen auf Eis lag. Ja, und dann lag das im Prinzip 2 Jahre bei Ulysses und nichts ist damit passiert. Und dann hatte ich aber Glück, dass ich mich darauf einigen konnte mit Markus Plötz, dass ich die Rechte zurückerhalte und dass ich es dann selber mache, weil sich bis dahin sehr viel geändert hat im Bereich KI-Kunst und im Bereich Druckanbieter, Print-on-Demand-Anbieter, was meine zwei großen Schwierigkeiten waren, dass ich eben nicht wusste, wie soll ich die Künstler bezahlen und wie soll ich die Drucker bezahlen. Und dadurch hatte ich eben plötzlich die Möglichkeit zu sagen, oh, beides ist jetzt in meinen finanziellen und zeitlichen Möglichkeiten. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann ist jetzt wohl der Punkt erreicht, wo ich mich entscheiden muss, das dann, wenn, selber zu machen und dann auch alles selber zu machen. Und dann, ich sag mal so, mir hat die Pause, die 2 Jahre ganz gut getan von Dieseldrachen, weil ich gemerkt habe, wie viel mir doch liegt an dem Projekt. Und dann hatte ich richtig Lust und Energie und habe dann gesagt, okay, jetzt ist es wieder bei mir und jetzt lege ich richtig los. Und dann habe ich eben die 500 Seiten von der ersten Edition habe ich dann im letzten Jahr, ja, jetzt sind wir schon 2024, also im letzten Jahr dann von Mai bis Oktober habe ich mich durchgehend dran gesetzt und habe das dann übertragen auf die zweite Edition und auch nochmal alles überarbeitet, auch inhaltlich, aber auch die Bilder alle nochmal neu gemacht. Und da hatte ich Glück, weil ich zu dem Zeitpunkt freigestellt war von der Arbeit und so zwischen 2 Jobs waren. Und dann habe ich einfach mal 5 Monate lang mich nur damit beschäftigen können und habe das sozusagen mehr oder weniger aufgrund der Freistellung von meinem Arbeitgeber bezahlt, aber hauptberuflich für Dieseldrachen dann machen dürfen. Das war eine sehr glückliche Fügung, die kam zeitlich genau zur richtigen Zeit. Und dann hatte ich am Ende auch nur so die Chance, innerhalb von 5 Monaten diese 5 Bücher komplett zu überarbeiten und habe die dann eben zur Dreieichkon jetzt im November war die, habe ich sie dann rausgebracht und seitdem kann man sie auch als Print kaufen.
Das ist sehr wahnsinnig, was das für Zeitaufwand ist eigentlich. Das ist unvorstellbar.
Absolut. Das war auch, da gehört auch definitiv Wahnsinn dazu, weil mich hat die Idee nicht mehr losgelassen und ich hatte das, ich sage mal so, das Glück im Unglück, dass ich sehr, sehr, sehr lange mit Depressionen zu kämpfen hatte. Und da war das meine Ablenkung. Da habe ich mich dann in die Arbeit gestürzt. Und das hat mir, das war dann nicht nur nachteilig. Also da musste ich dann irgendwas zu tun haben und wollte einfach gerne basteln, kreieren, mich ausleben. Auch der Vorteil war, dass ich eben 10 Jahre lang als Cutter gearbeitet habe, als Film- und Videoeditor beim Fernsehen, wo ich eben die ganzen Mittel gelernt habe, wie ich mit Medien umgehe, wie ich Fotos bearbeite, wie ich Grafiken erstelle. Das konnte ich natürlich dann immer auch für meinen Beruf wiederum nutzen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich gesagt habe auf der Arbeit, ich muss jetzt eine Animation erstellen oder eine Grafik bauen, wie würde ich das denn machen, damit das dreidimensional nach Goldschrift aussieht? Dann habe ich halt gesagt, ja gut, dann mache ich das für Dieseldrachen. Und somit habe ich meinen Beruf auch verknüpfen können. Jede Fortbildung in Anführungszeichen war für mich gleichzeitig eine Sache, die ich dann an Dieseldrachen weitergearbeitet habe.
Alle Achtung, ja. Ja, es ist immer wichtig, eine Perspektive und einen Fokus zu haben, ja. Das auf alle Fälle, also speziell in so schwierigen Zeiten, wie man jetzt die Menschheit des der letzten Jahre gehabt hat, ist es sowieso ein Thema. Nichtsdestotrotz, du hast gesagt, du hast jetzt die Bücher rausgebracht, man kann sie kaufen, man kann sie lesen, man kann sie bespielen. Andererseits die Einsteigerbox wird es noch rauskommen. Hast du ein Ziel, was du mit Dieseldrachen in den nächsten, keine Ahnung, 3, 4, 5 Jahren erreichen möchtest, nach dem Erscheinen der Einsteigerbox? Gibt es da irgendwas im Horizont, was du der Menschheit noch näher bringen möchtest?
Also der nächste Schritt wäre, Wizards of the Coast aufzukaufen und Ulysses aufzukaufen. Genau, man soll klein anfangen.
Wizard of the Coast ist günstig, habe ich gehört, ja.
Ja, ich glaube, das dauert nicht mehr lange, bis ich mir die leisten kann, was ich so mitbekomme. Also ich sag mal so, ich habe ja gar nicht das Ziel gehabt, Dieseldrachen so groß zu machen, wie es jetzt schon ist. Ich wäre ja schon zufrieden gewesen, die Bücher zu drucken. So, weil ich wollte immer ein Buch mit meinem Namen im Regal stehen haben. Jetzt musste ich es halt selber drucken. Das ist anders, als ich mir das vorgestellt habe. Aber der Vorteil ist, dass ich halt komplette Kontrolle habe über den Inhalt. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Ich weiß auch, dass Dieseldrachen nicht nur als Rollenspiel ein sehr nischiges Produkt ist, sondern noch in der Rollenspielbranche mit Dieselpunk-Fantasy auch nochmal sehr nischig ist. Die Leute lieben Fantasy, aber die Leute sind skeptisch, was so ein Mischwesen angeht. Ich erwarte mir nicht, dass das der neue Renner wird. Aber das muss es auch gar nicht. Ich fände schön, wenn alles, was ich in den nächsten Jahren so schreibe, an Büchern, an Abenteuern natürlich auf jeden Fall, an Ergänzungsbänden, wenn mir was einfällt, und an Boxen, die ich rausbringen kann, Sammelboxen, Kartenboxen, wenn das alles einfach die Leute annehmen und ich am Ende nicht mit Null rausgehe oder mit Minus rausgehe, sage ich mal so. Also wenn ich jetzt die Schnellstartboxen vorbestellen muss und da kann man eben nicht mehr Print on Demand machen, weil es da eben große Auflagen sein müssen, und ich jetzt 250 Schachteln bestelle, dann wäre es schon schön, wenn mehr als 50 Schachteln weggehen, damit ich dann irgendwann mal ab der Hälfte wieder im Plus bin. Damit dieses Hobby nicht auch noch Kosten verursacht. Das wäre mein Ziel. Und dann möchte ich gerne versuchen, einfach so gut wie möglich mitzuspielen am Rollenspielmarkt. Sachen rausbringen, die andere auch rausbringen. Eben die Schnellstarterbox zu schauen, ob ich das hinkriege. Und vielleicht auch jetzt mit externen Autoren zusammenzuarbeiten, mit Künstlern dann auf jeden Fall zusammenzuarbeiten, weil es mir nämlich nicht darum geht, alles mit KI zu machen, sondern es geht darum, dass ich aktuell noch nicht wirklich viel Geld damit verdiene. Ein bisschen was bleibt übrig. Das freut mich auch sehr. Aber ich möchte versuchen, das ein bisschen zu professionalisieren und jetzt so nicht mehr nur als Hobby, sondern als Nebenberuf so nach und nach aufzuziehen. Und dann muss ich mal gucken, ob, wenn das angenommen wird, ob dann möglich ist, auch mal vielleicht meine normale Arbeit zu reduzieren, einen Tag mehr für Dieseldrachen zu machen. So, das sind so die Pläne, die ich hätte.
Wenn jetzt jemand jetzt in den nächsten Wochen, Monaten sagt, okay, ich möchte eine Runde Dieseldrachen spielen, gibt's irgendwo in der Möglichkeit, weißt du irgendwas, oder anders gesagt, wo kann man dich treffen?
Also, wer sich für Dieseldrachen interessiert, grundsätzlich und erstmal wissen will, worum es da geht, der kann natürlich einfach auf www.dieseldrachen.de gehen. Da wird er dann weitergeleitet auf meine Verlagsseite. Der Verlag heißt Dragon Pulp Games. Aber wenn ihr Dieseldrachen bei Google eingebt, dann findet ihr schon alles, was damit zusammenhängt. Dort gibt es dann eine generelle Übersicht. Da gibt es auch die Links zu den PDFs, die aktuell, so wie ich das einschätzen kann, im Vergleich recht günstig sind. Also die kosten, glaube ich, 13 Euro für eine PDF mit 200 Seiten. Also das reicht dann dem einen vielleicht auch schon mal, um so reinzuschnuppern. Ansonsten, wenn man erstmal gucken möchte, wie das gespielt wird. Ich habe einmal mit Lurch und Lama ein Let's Play gemacht von Dieseldrachen. Da haben wir jetzt im Januar 24 auch noch eins gemacht. Und wenn ihr aber auf YouTube Dieseldrachen eingebt, da habe ich selber eine Zeit lang Let's Play gemacht, wo wir 3 Staffeln lang Dieseldrachen gespielt haben. Das kann man sich anschauen. Der Kanal nennt sich Internerd TV. Der ist jetzt gerade auf Eis, weil einfach die Erstellung von Dieseldrachen zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber da haben wir eben 3 Staffeln lang Dieseldrachen gespielt und da kann man mal reinschnuppern, ob einem die Art und Weise, wie das Spiel zu spielen gedacht ist, gefällt. Kleiner Hinweis bloß, das ist natürlich noch die erste Version des Spiels und jetzt die zweite Edition ist noch ein bisschen schlanker, ein bisschen flotter, ein bisschen besser, hoffe ich.
Gibt's von deiner Seite noch irgendetwas, was du loswerden möchtest, was wir unbedingt noch anmerken sollten, was ich noch nicht oder nicht gefragt habe oder übersehen habe?
Gute Frage. Wir haben über vieles gesprochen, in so einer ganz organischen Reihenfolge, dass ich gar nicht so sagen kann, hier, das ist meine Checklist und hier fehlt mir noch was. Ich sag mal so, es gibt Leute, die fragen sich natürlich, warum soll ich jetzt mit einem neuen System anfangen? Warum spiele ich nicht einfach Shadowrun, wenn ich was mit einer Fantasy-Welt spielen will? Warum spiele ich nicht Call of Cthulhu, wenn ich was in den 20ern spielen will? Warum spiele ich nicht DSA, wenn ich Fantasy spielen will? Oder warum spiele ich nicht sowas wie Hollow Earth Expedition oder Savage Worlds, wenn ich Abenteuer will? Ich würde sagen, der Vorteil ist, wenn man eine Gruppe hat, die auf ein System festgenagelt ist, dann hat Dieseldrachen von allem so ein bisschen was. Das heißt, vielleicht kann man sich als Gruppe, die Cthulhu mag, eher auf Dieseldrachen einigen, als ganz auf DSA umzuschwingen und andersrum. Also es hat so ein bisschen Fantasy, so ein bisschen 20er, 30er. Und der zweite Punkt ist von den Regeln her, der Vorteil ist, wenn euch nur die Welt interessiert oder wenn jemanden nur die Welt interessiert, kann man sich auch einfach nur den Weltenband eben getrennt kaufen. Und dann nimmt man eben die Welt zum Spielen und nimmt Savage Worlds Regeln dafür oder Cthulhu Regeln, wie man lustig ist. Da bin ich auch ganz offen. Es geht mir nicht darum, dass alle Dieseldrachen für das beste System halten oder die beste Welt halten. Ich bin da ganz Rollenspieler und sag, ich spiele meine Spiele auch alle nicht so, wie sie im Buch unbedingt stehen. Ja, also was andere Systeme angeht. Hier ist es das einzige System, was ich genauso spiele, weil ich eben dann im Zweifelsfall was ändere. Aber wenn ich ein anderes Rollenspiel spiele, dann spiele ich das so, wie es mir Spaß macht. Und dann nehme ich mir die Welt und bin froh, wenn ich nicht 150 Seiten durchlesen muss, sondern mir das rauspicken kann, was mir Spaß macht. Und deswegen würde mich aber auch freuen, wenn jemand das ausprobiert und irgendwelche Anmerkungen hat. Man bekommt relativ wenig Feedback so als Ersteller von Rollenspielen. Und ich bin froh über jede Mail oder jede Nachricht auf Discord oder dergleichen, die mir geschrieben wird. Auch da, der Discord-Link ist auf der Homepage. Kann man einfach mal raufkommen, Hallo sagen, sich mit anderen austauschen, die Dieseldrachen spielen. Und wir sind ja so als Community auch noch ganz jung. Und jetzt ist erstmal der Grundstein gelegt mit dem Regelwerk und dem Weltenband. Und wir haben jetzt 3 Abenteuer. Und da kommen auf jeden Fall noch 2 sind noch in der Mache und 2 weitere sind sehr konkret. Das wird alles jetzt nach und nach kommen. Und je mehr Leute sich drüber austauschen, desto mehr weiß ich auch, in welche Richtung es geht. Und ich würde mich total freuen, wenn Leute einfach sagen, hey, mach doch mal ein Abenteuer in der Region oder mach doch mal bei Dieseldrachen irgendwas mit mehr mit Drachen oder mehr mit Minotauren oder was auch immer. Bau das doch mal ein, das fehlt mir noch. Oder bau einen Roboter ein. Ich freue mich über den Austausch und ich möchte einfach Spaß haben mit dem System und das gerne auch teilen und nicht nur mein Ding durchziehen, sondern ich möchte, dass die Leute mir sagen, woran sie Spaß haben und da soll's hingehen.
Mir wäre jetzt noch etwas eingefallen. Und zwar, was ist, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Idee für ein Abenteuer, für ein Ressourcebook, keine Ahnung was, dass ich unter dem Label Dieseldrachen rausbringen möchte?
Wenn das jemand hat und da wirklich Lust drauf hat, weil es ist, ich sag mal so ein Abenteuer zu schreiben, selbst wenn es nur 30 Seiten sind, das ist schon mit Fleiß auch ein Aufwand von einem halben Jahr. Also wenn davor jemand nicht zurückschreckt, und das muss nicht innerhalb von einem halben Jahr sein, aber wenn jemand so viel da reinstecken möchte, freue ich mich über jeden, der mich kontaktiert. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand ein Dieseldrachen-Abenteuer schreibt und das kostenlos ins Netz stellt. Bitte macht das, sehr gerne. Habt ihr meinen Freifahrtsschein? Nehmt halt nicht das offizielle Dieseldrachen-Logo oder schreibt mir vorher, dann helfe ich euch. Aber kostenlos sowieso gar keine Frage. Und wenn jemand damit noch irgendwie Geld verdienen möchte und glaubt, dass er oder sie das Händchen dafür hat, dann schreibt doch einfach an mich, entweder über Discord oder einfach an kontakt@dragonpulpgames.com und dann reden wir drüber und dann schauen wir mal, was wir machen. Und wenn das ein Abenteuer für den Anfang zu viel ist, dann machen wir halt einen Two-Pager oder einen One-Shot oder wie auch immer. Da bin ich total uneitel, also je mehr Leute da Bock drauf haben, was zu machen, desto besser.
Wunderbar. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, uns Dieseldrachen näher zu bringen und über den aktuellen Status der Entwicklung mitunter der Einsteigerbox.
Vielen Dank, Mike. Ich habe mich sehr, 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 sehr wohl gefühlt.
Das höre ich gerne. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.